eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
So, die Sommerpause ist für uns beendet und wir werden uns in den kommenden Wochen wieder intensiver mit Themen aus dem Bereich Rechtsextremismus und so weiter beschäftigen, denn es steht vieles an. Wir haben in wenigen Wochen die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Das wird ein spannendes Thema, mit dem wir uns auch noch intensiver beschäftigen wollen. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn Gerrit, erstmal habe ich eine ganz wichtige Frage an dich. Und zwar, was haben das Zentrum für politische Schönheit, der Pro-Atomkraft-Verein Nuklearia und die Identitäre Bewegung gemeinsam?
Naja, ist ja offensichtlich. Alle wollten Sommerinterviews der ARD stören oder haben es getan oder haben es versucht. Manche mehr erfolgreich, manche weniger. Das Zentrum für politische Schönheit ja sehr erfolgreich, beziehungsweise das hat man dann tatsächlich auch im Fernsehen gesehen. Dieser Atomkraftverein, das war, glaube ich, bei Felix Banatschak, das habe ich nicht so richtig verfolgt. Ja, und dann zuletzt die Identitäre Bewegung, die dann aber, wie man liest, es quasi knapp verpasst hat, das Interview mit Markus Söder, und quasi angefangen hat, die Parolen zu rufen und die Banner aufzuhängen, als es eigentlich gerade vorbei war. So sagt es zumindest die Polizei und die ARD. Also das wurde grundsätzlich nicht gestört. Sie waren aber vor Ort und selber feiern sie sich natürlich sehr dafür. Man hat es im Fernsehen auf jeden Fall nicht mitbekommen. Also ich zumindest nicht. Ich habe das Interview gesehen. Ich habe jetzt nicht so ganz genau hingeguckt, aber ich habe es tatsächlich auf den ersten Blick nicht gesehen.
Vollkommen korrekt. Das wäre die 1:1 richtige Antwort gewesen. Genau, es ist so gewesen, dass 10 bis 20 Mitglieder, vor allem Männer der Identitären Bewegung, am Sonntagmittag wohl vor oder auf dieser Treppe gegenüber des, in Anführungsstrichen, Studios der ARD aufgetaucht sind und, wie du ja schon richtig gesagt hast, wahrscheinlich einfach zu spät gekommen sind. Da war das Interview schon aufgezeichnet. Es gab wohl, und es gibt ja immer noch nach diesem Sommerinterview, so eine offene Fragerunde, wo dann Fragen aus den sozialen Netzwerken gestellt werden. Auch die konnten die Identitären wohl nicht stören, weil man hat dann einfach eine Pause gemacht und hat quasi darauf gewartet, bis die Polizei vor Ort das Ganze aufgelöst hat. Und damit muss man im Endeffekt sagen, dass das Ganze zwar für ein paar Bilder gesorgt hat, aber am Ende eben nicht so erfolgreich war, wie das jetzt auch die Identitären darstellen. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass das Ganze tatsächlich auch ja ohne groß Gegenprotest abgelaufen ist. Das kann man vielleicht auch nochmal ergänzen. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren wäre das Ganze in Berlin noch anders ausgegangen. Das ist vielleicht auch so eine Entwicklung, die ja sich in den letzten Jahren verschärft hat, dass eben solche spontanen Aktionen relativ einfach durchgeführt werden können. Und zur Erinnerung, die Identitären sind ja nicht das erste Mal in Berlin aktiv, sondern sie haben vor einigen Jahren ja auch schon mal das Brandenburger Tor in Anführungsstrichen besetzt. Man erinnert sich vielleicht noch an die Bilder, wo sie dann eben dort Banner aufgehängt haben, da hochgeklettert sind und so weiter und so fort. Und deswegen vielleicht nochmal, Gerrit, kannst du nochmal ganz kurz erklären, wer oder was ist eigentlich diese Identitäre Bewegung?
Das kann ich tun, Sven. Ich würde vorab aber nochmal sagen, in dieser Folge wird es also um die Identitäre Bewegung gehen. Und wir sind nämlich zurück aus der Sommerpause, aus unserer kurzen Sommerpause. Und ich hatte das Gefühl, ich denke du auch die Identitäre Bewegung ist zurück. Zwar nicht aus einer Sommerpause, aber zurück aus der Versenkung. Du hast ja das Brandenburger Tor schon angesprochen. Das ist jetzt wirklich schon richtig lange her. Und das war meiner Meinung nach so eine Hochzeit der Identitären Bewegung. Da hatten die diese sehr öffentlichkeitswirksamen Aktionen gemacht, die ja im weitesten Sinne friedliche Aktionen sind, sehr bildstark sind. Damit haben sie eine Zeit lang sehr viel Aufmerksamkeit bekommen in Deutschland und Europa. Und dann wurde es sehr ruhig um die Identitäre Bewegung viele Jahre. Insbesondere sogar jetzt in den letzten Jahren, in dem es ja diesen sogenannten Rechtsruck gab, in dem die AfD immer populärer wurde, in dem viele andere rechtsextreme Akteure populärer wurden, und die ganze Stimmung eigentlich viel besser gepasst hätte zu der identitären Bewegung und zu deren Zielen und für vielleicht auch für ihre Rekrutierung, aber es ist lange ruhig geblieben. Und ich würde gerne das vor allem jetzt irgendwie in den, auch so ein bisschen als Fokus dieser Folge nehmen, zu fragen, warum sind die eigentlich? Warum war es so ruhig um sie? Warum haben sie jetzt vielleicht wieder ein bisschen Auftrieb? Haben sie das überhaupt? Und dann natürlich ganz besonders spannend, welche Rolle spielt das alles für die AfD? Weil unser Lieblings-AfD-Politiker Maximilian Krah sich auch kürzlich zur identitären Bewegung kritisch geäußert hat. Als kleiner Cliffhanger, um mal dran zu bleiben, da wird es nämlich relevant für die AfD, wie sie in Zukunft mit der identitären Bewegung umgehen wird. Da gab es ja schon immer viele Debatten innerhalb der AfD, wie das vonstatten gehen soll. Ja, aber zu deiner Frage vielleicht als wirklich nur ganz kurzer Abriss, wer die identitäre Bewegung eigentlich ist. Ich glaube, die meisten von euch wissen es. Unsere zweiterfolgreichste Folge von vor etlichen Jahren, ich habe nochmal nachgeschaut, ging auch über die identitäre Bewegung. Die könnt ihr euch auch nochmal reinziehen, weil das ist eher ein Überblick. Wer sind die? Was wollen die? Wie funktionieren die? Jetzt wollen wir, glaube ich, eher so ein bisschen über das aktuelle Handeln der identitären Bewegung und ihren Einfluss vielleicht auch auf die AfD sprechen. Aber ganz kurz, die identitäre Bewegung. Ich würde sagen, das Wichtige, um hervorzuheben, ist zunächst, die identitäre Bewegung ist eine rechtsextreme Gruppierung, die aber bewusst anders auftritt als die klassischen Neonazis, die wir kennen. Sie beziehen sich auch ideologisch, zumindest nach außen hin, auf andere Denker, auf andere ideologischen Grundlagen, also bewusst nicht auf den Nationalsozialismus, bewusst nicht auf die Zeit zwischen 33 und 45, sondern auf die Zeit davor in Deutschland, die konservative Revolution, die Antidemokraten in der Weimarer Republik, und so weiter und so fort. Die sind auch nicht alle Neonazis geworden, diese Vordenker, auf die sie sich beziehen. Das muss man fairerweise so sagen. Darauf wird sich bezogen. Sie ist europäisch aktiv, gegründet in Frankreich, Nouvelle Droite etc. In Deutschland so um 2012 dann auch rübergeschwappt. In Frankreich war es so um 2003, dass man das erste Mal von ihnen gehört hat. Ihre Ideologie oder ihr hauptideologischer Punkt und damit aber auch der ideologische Unterschied zu klassischen Neonazis oder zur nationalsozialistischen Ideologie ist, dass sie einen sogenannten, würde ich jetzt auch, finde ich, eine gute Metapher, so eine Art Rassismus ohne Rassen haben. Sprich, sie haben diese ethnopluralistischen Konzepte. Sie wollen nicht per se eine Rasse bekämpfen oder ausrotten oder so, sondern sie sagen, es gibt Rassen auf der Welt und verschiedene Volksgruppen auf der Welt, die sollen aber gefälligst da bleiben, wo sie herkommen und die sollen sich nicht vermischen. Jeder hat seinen natürlichen Raum und in dem bleibt man. Und daraus kommt dann natürlich auch diese Ideologie oder diese Idee der Remigration. Sprich, die Leute, die hierher kommen, die quasi kulturfremd sind, nicht dieser abendländischen europäischen Kultur entsprechen, die sollen wieder zurück in ihren Kulturkreis. Das heißt, die Kulturen sollen nebeneinander leben und sich nicht vermischen. Und ich glaube, was immer noch spannend ist bei der identitären Bewegung, ist ihr Aktionskonzept, ihre Kommunikationsstrategie, weil das war ja auch so was Neues, wo dann alle viel drüber geredet haben, gab einen großen Hype darum, auch in der medialen Berichterstattung, ist, dass sie ja diese Aktionsform wählen, so ein bisschen hipper auftreten, ein bisschen cooler, dieser ganze Style, ein bisschen gemäßigter auch versuchen aufzutreten. Das ist nämlich deswegen spannend, weil sie sich da ja vor allem auf Antonio Gramsci beziehen, auch in der Strategie. Das ist ja eigentlich auch ein italienischer Marxist gewesen, der den Begriff der kulturellen Hegemonie geprägt hat. Da ist das Konzept zu sagen, wir wollen jetzt keinen revolutionären Umsturz an sich gewaltsam herbeiführen, sondern wir müssen im politischen Vorfeld, also in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft, quasi Mehrheiten für politische Ideen schaffen, um so Herrschaft zu festigen oder vielleicht einen herrschaftlichen Wandel herbeizuführen. Sprich, du musst dafür sorgen, dass vielleicht die Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der Bevölkerung, um jetzt aus der Sicht der identitären Bewegung zu sprechen, den Begriff oder das Konzept der Remigration beispielsweise gar nicht mehr so verkehrt findet und denkt so, haben sie ja vielleicht doch recht, um das dann irgendwann auch in tatsächlich politisches Handeln zu übersetzen, entsprechende Parteien gewählt werden. im Fall der identitären Bewegung, damit gehen sie auch ganz offen um, ist natürlich die natürlich verbündete Partei, die AfD, auch wenn die AfD natürlich Abgrenzungsversuche hat zur identitären Bewegung, das hat aber auch rechtliche Gründe und so weiter. Genau, und das war mein kurzer und jetzt doch relativ langer Abriss über die identitäre Bewegung. Und deswegen aber jetzt zurück die Frage zu dir, Sven, hattest du auch das Gefühl, dass es ruhiger geworden ist um die identitären Bewegung in den letzten Jahren, seitdem wir zum Beispiel auch unsere letzte Folge gemacht haben?
Definitiv ist es ruhiger geworden auf der einen Seite und was zumindest nach beziehungsweise im Rahmen unserer letzten Folge auch schon so ein bisschen aufkam, war, dass natürlich auch die Teilnehmerzahlen der Demonstrationen, die die identitäre Bewegung ja auch immer mal wieder gemacht hat, damals schon zurückgegangen sind und dann wurden die eigentlich immer kleiner. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass vor einem knappen Monat, also am, ich glaube, 26. oder 28. Juli war es, da hatte die identitäre Bewegung mal wieder zu einer Demonstration in Wien aufgerufen. Und im Rahmen dieser Demonstration kamen knapp 500 Anhänger bzw. Menschen aus ganz Europa zusammen, um eben in Wien dann zu demonstrieren. Also die Teilnehmerzahlen unterscheiden sich so ein bisschen, aber auf den unterschiedlichen Plattformen wird da von höchstens 500 Teilnehmern gesprochen. Und zwar kamen da Rechtsextreme aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Österreich und unter anderem auch den Niederlanden, worauf wir später nochmal ein bisschen genauer eingehen wollen. Es ist auf jeden Fall so, dass das Ganze ja schon etwas kleiner und vielleicht auch nochmal ein bisschen, wie sagt man, exklusiv. So, also es scheint für mich so, dass die identitäre Bewegung noch mal ein Stück exklusiver geworden ist, als sie es sowieso schon war. Also sie hat sich ja immer so ein bisschen auch als Spitze gesehen. Und wenn wir uns das Ganze auch noch mal anschauen für Deutschland, in den letzten Monaten und Jahren haben wir ja auch in Deutschland immer wieder neue Jugendorganisationen. Wenn wir uns zurückerinnern an die ganzen Demonstrationen im Rahmen der CSDs etc., mit dem großen Unterschied, dass diese Demonstrationen in Deutschland deutlich weniger intellektuell geprägt waren, als dass die Identitären für sich ja versuchen zu verbuchen. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass das auch mit ein Grund ist, warum der Zulauf für die Identitären und auch die Möglichkeiten, die die Identitären hatten, so ein bisschen zurückgegangen ist, weil sie doch für sich sehr stark den Fokus auf diesen intellektuellen Duktus gelegt haben. Und der kommt, Überraschung, nicht bei allen so gut an, weshalb wir eben ja in Deutschland dann auch diese Entwicklung zu diesen ganzen anderen Gruppen haben, über die wir auch schon mal ausführlicher gesprochen haben. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum in Anführungsstrichen nur 500 Teilnehmer in Wien waren. Was man aber auch dazu sagen muss, die identitäre Bewegung hat etwas geschafft, was diese anderen Gruppen eben nicht geschafft haben. Sie hat doch relativ starken Einfluss auf Parteien und zwar vor allem auf die AfD, deutlich stärker aber nochmal auf die FPÖ. Da gibt es, wenn man sich österreichische Medien anschaut, immer wieder Berichte darüber, wie stark die Überschneidungen zwischen FPÖ-Mitarbeitern, Kadern und der identitären Bewegung sind. Das ist, glaube ich, schon so ein wichtiger Punkt. Und ich meine, allein der Begriff Remigration, der jetzt auftaucht, der ist ja quasi geprägt worden von der identitäre Bewegung und hat dann ja auch Einzug in den Sprachgebrauch der AfD erhalten. Jetzt ist er zwar wieder weg, zumindest offiziell, aber ich glaube, das zeigt nochmal, dass der Einfluss der Identitären doch relativ stark ist, auch wenn sie jetzt in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr ganz so öffentlichkeitswirksam aufgetreten sind wie vielleicht noch vor 10 Jahren.
Ja, weil genau das finde ich ja diesen super spannenden Punkt, was du angesprochen hast, ist, wir haben ja schon über diese ganzen neueren, wirklich rechtsextremen Neonazi-Gruppierungen gesprochen, Deutsche Jugend voran, die alle ja gerade so eine Art Hype haben oder zumindest hatten. Das sind wirklich nochmal auch deutlich radikaler auftretendere Aktivisten im Internet. Man hat das Gefühl, so die Baseballschlägerjahre kommen im Osten zurück. Dann hast du natürlich seit Jahren diese Erstarken dieser neuen Rechten in der parteipolitischen Landschaft, auch im Vorfeld, in ich sag mal, neurechten Medien, all das. Und trotzdem hat es sehr lang gedauert oder vielleicht auch noch gar nicht funktioniert, dass die identitäre Bewegung an alte Erfolge irgendwie anknüpfen konnte. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Und ich habe dann auch nochmal überlegt, woran liegt das? Und es ist, auch wenn ich immer mich so ein bisschen dagegen wehre, weil ich immer denke, ach, das bringt ja alles nichts. Aber wenn man das mal versucht, strukturiert zu sehen, ich glaube, ein Punkt, der der identitären Bewegung wirklich zu schaffen gemacht hat, ist tatsächlich die staatliche Repression, die behördliche Repression gegen sie. Auch einfach, weil sie so populär war, weil sie so öffentlichkeitswirksam agiert hat, weil die Medien alle über sie gesprochen haben, weil das ja auch irgendwie alle spannend fanden. Was sind das für so teilweise auch normal aussehende junge Leute, die eben nicht aussehen wie der letzte Nazi-Proll, und die sind jetzt so recht, so, was ist das? Und dann gab es ja sehr viel Aufmerksamkeit rum, und deswegen gab es auch sehr viel Fokus auch von den Behörden und von der Politik damals, als das losging. Sie wurden natürlich vom Verfassungsschutz eingestuft als rechtsextrem. Es gab Hausdurchsuchungen, all das. Und es gab vor allem massiv Einschränkungen in sozialen Medien für die identitäre Bewegung und ihre Akteure, inklusive auch Martin Sellner, von allen Plattformen gesperrt. Das muss man sich vorstellen. Auf TikTok gibt es Rechtsextreme, über die wir alle schon gesprochen haben, die offen auftreten mit irgendwie verfassungsfeindlichen Tattoos im Gesicht, ja, die irgendwelche Nazi-Lieder singen, die kannst du dir rauf und runter angucken. Du findest keinen Account der identitären Bewegung auf TikTok. Du findest, Martin Sellners TikTok-Account wurde 2020 bereits gesperrt, seitdem ist er nicht zurückgekommen. Und ich glaube, das hat den wirklich, also ihr Erfolg ist ihm dann zum Verhängnis geworden, weil dann der Fokus auf ihr war und der Staat und die Plattform dann im Endeffekt Zähne gezeigt haben. Und genau aus diesem Grund haben sich ja auch dann Verbündete teilweise von ihnen abgewendet. Die AfD hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss gemacht, weil sie wussten, das wird schwierig. Sei mal dahingestellt, dass der natürlich nichts wert ist, aber es gab ihn zumindest offiziell. Selbst Götz Kubitschek hat gesagt, die identitäre Bewegung sei kontaminiert. Natürlich aus diesen Gründen. Ich glaube, auch hier wird es einen Wandel geben. Ich glaube, sein Sohn, der jetzt immer mehr in Erscheinung tritt, ist auch in identitären Kreisen unterwegs, also von Götz Kubitschek. Also da gab es jetzt da gab es dann doch viel, was sie geschwächt hat tatsächlich. Ich glaube nur tatsächlich auch, meine Wahrnehmung ist, es geht wieder ein bisschen los. Diese Aktion beim Sommerinterview bei Markus Söder war jetzt dann vielleicht nochmal das i-Töpfelchen dafür, dass man jetzt vielleicht wirklich davon ausgehen kann, dass man in Zukunft wieder mehr von der identitären Bewegung hört. Es gibt auch so ein paar Akteure, die wieder aktiver sind, die ganz erfolgreich sind, vor allem bei X, weil da durften sie dann irgendwann alle wieder mitmachen. Unter anderem ja auch Martin Sellner, der da sehr, sehr, sehr aktiv ist.
Ja, jetzt hast du ja den Sohn von Kubitschek schon angesprochen, da würde ich nochmal kurz bei bleiben, denn ich glaube, vor ungefähr einem Jahr oder etwas über einem Jahr hatten wir auch schon mal über ihn gesprochen. Denn der Sohn von Götz Kubitschek wohnt mittlerweile in Wien. Und du hast es auch schon gesagt, er ist quasi, oder es wird gemutmaßt, dass er im engeren Führungskreis der identitären Bewegung dort mittlerweile aktiv ist. Kubitscheks Sohn ist aber vor allem dadurch in Erscheinung getreten, dass er eben vor knapp 2 Jahren im Rahmen eines Vortrags, den sein Vater in Wien halten sollte, einem Mann eine Flasche über den Kopf gezogen hat, weil er dachte, das sei ein Antifaschist. Ist aber im Endeffekt rausgekommen, dass das auch ein Rechter war. Das heißt, Kubitscheks Sohn hat hier einem eigenen Gesinnungsgenossen eine Flasche über den Kopf gezogen und ist angeklagt gewesen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ich weiß gerade nicht, ob das Verfahren mittlerweile durch ist oder nicht. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen nochmal ein spannender Punkt über den Sohn von Herrn Kubitschek. Wie gesagt, der scheint mittlerweile eine wichtige Rolle bei der identitären Bewegung in Wien zu haben. Du hattest jetzt eben im Rahmen dessen einmal angesprochen, dass die Repression ja zunimmt oder zugenommen hat. Das kann man vielleicht nochmal vertiefen. Gerade bestes Beispiel ist ja der Ursprung der identitären Bewegung. Also wenn wir über die identitäre Bewegung sprechen, dann haben wir ja immer sofort Martin Sellner im Kopf als quasi Kopf oder Sprecher oder wie auch immer. Die identitäre Bewegung kommt, das hast du ja vorhin schon gesagt, ursprünglich aber aus Frankreich, und da ist ja die größte Gruppierung der Identitären, also die Génération Identitaire, verboten worden vor einigen Jahren. Und das mag wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal ein entscheidender Punkt sein, dass natürlich dieser Repressionsdruck, den es gibt, auch auf die identitäre Bewegung Einfluss hat. Und das ist glaube ich, auch ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss. Denn das versucht ja die identitäre Bewegung auch immer zu machen, sich gerade vom Bereich des Rechtsterrorismus abzugrenzen, auch vor dem Hintergrund, dass Martin Sellner ja vor dem Terroranschlag in Christchurch, auch darüber haben wir schon mal angesprochen, Kontakt zu dem Attentäter von Christchurch hatte. Und das ist für Sellner natürlich dann im Nachgang auch immer ein Problem gewesen. Und das ist aber auch etwas, was sich durchzieht bis heute. Das ist eine gewisse Nähe von Mitgliedern oder von Anhängern, die sich im Umkreis der identitären Bewegung bewegen, dass die immer wieder im Verdacht stehen, Rechtsterroristen zu sein oder rechtsterroristische Straftaten zu begehen. Und da gibt es eben jetzt auch wieder ein relativ aktuelles Beispiel. Ich hatte die Demonstration in Wien letzten Monat schon angesprochen. Und im Rahmen dieser Demonstration ist dort auch ein niederländischer Kader aufgetreten. Ein junger Mann, 24 Jahre alt, der ist dort mit Megafon unterwegs gewesen, war kein Ordner, aber ist eben mit Megafon als Anpeitscher dort unterwegs gewesen. Und Überraschung, vor zwei Wochen, also am 14. August, ist dieser junge Mann dann in den Niederlanden, in der Nähe von Amsterdam, festgenommen worden. Der Verdacht der dortigen Behörden, Vorbereitung eines terroristischen Anschlags, illegaler Besitz von Waffen und Munition sowie Herstellung von Waffenteilen. Laut Staatsanwaltschaft gehört dieser junge Mann dem sogenannten Geuzenbond, wenn ich das richtig ausspreche, an. Das sind wohl knapp 20 Mitglieder und die haben wohl eine relativ enge Verbindung zu der identitären Bewegung. Man kann es vielleicht so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, vergleichen mit der identitären Bewegung in Halle, denn dieser Geuzenbond hat auch eine Art Clubhaus, ähnlich wie das mal in Halle war. Man erinnert sich vielleicht noch, Gerrit, du warst ja auch damals da, als es dieses Fest in Halle gab.
Das waren noch Zeiten. Das Haus gibt es ja auch nicht mehr. Gab's dann, das ging dann relativ schnell alles vorbei da. Also auch sehr bemerkenswert.
Genau, und im Endeffekt vergleichbar ist wahrscheinlich jetzt eben dieser Geuzenbond, der eben jetzt dort in den Niederlanden tätig ist oder tätig war, die eben auch ein eigenes Clubhaus besitzen. Und was hier auch wieder spannend ist, dieser junge Mann hat eben auch Verbindungen zu einer burschenschaftähnlichen Struktur der Groot-Nederlands-Studentenvereinigung. Wahrscheinlich ähnlich wie deutsche Burschenschaften, die sehr stark oder die eine sehr große Nähe zum Rechtsextremismus haben. Auch, wie gesagt, nicht alle Burschenschaften, aber in dem Fall haben wir hier wohl wieder Überschneidungen. Vielleicht nochmal kurz zu diesem Geuzenbund. Der ist wohl, wie gesagt, vergleichbar mit dem, was wir eben aus Halle kennen. Es geht hier aber auch um Kampfsport, es geht um Outdoor-Formate und auch hier haben wir wohl so eine White Supremacist-Ideologie, die dem Ganzen zugrunde liegt. Eben, ja, vergleichbar mit dem, was wir aus Halle kennen, aber, und das ist auch das Spannende, dieser Geuzenbond-Kader bzw. der junge Mann ist wohl auch beim Remigration Summit in Italien gewesen im vergangenen Jahr. Auch darüber hatten wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon mal gesprochen. Und das zeigt nochmal so ein bisschen, ja, wie die Verbindungen hier sind. Dieser Mann gehörte eben bei dieser Demonstration in Wien mit zu den Lautsprechern und ist jetzt eben im Rahmen der Ermittlungen von niederländischen Behörden festgenommen worden mit dem Vorwurf eben einer terroristischen Straftat.
Es ist spannend, was ein Punkt, den ich mir jetzt gar nicht vorher aufgeschrieben hatte, aber der mir einfällt, weil du dieses Sommerfest der identitären Bewegung in Halle damals ansprichst. Ich war ja da, dann einen kleinen Bericht drüber gemacht und ich habe da auch mit einigen Akteuren gesprochen, damaligen führenden Akteuren der identitären Bewegung Deutschlands. Und fast keiner ist von denen noch als innerhalb der identitären Bewegung unterwegs. Viele von denen hört man gar nichts mehr. Habe ich mich letztens auch schon gefragt, was aus denen geworden ist. Aber es gibt auch welche, die sind tatsächlich in der dann jetzt ja mittlerweile wieder aufgelösten jungen Alternative aufgegangen. Also einer ist zum Beispiel Alexander Malenki, Den habe ich nämlich dann wieder gesehen, als ich auf der Wahlparty der AfD in Brandenburg war letztes Jahr. Da saß er rum in diesem Kreis derer, die dann auch diesen Abschiebesong angestimmt haben. Das, was dann danach so ein bisschen skandalisiert wurde und durch die Medien ging. Deswegen spannend, auch hier, vielleicht hat er diese junge Alternative, war ein bisschen so eine Art Auffangbecken tatsächlich. Und deswegen ist es ja jetzt besonders spannend, was mit der neuen jungen Alternative passieren wird, die ja jetzt im November gegründet werden soll. Da gibt es einen Parteitag der AfD. Da wird diese neue Jugendorganisation der AfD gegründet. Bisher gibt es als Namen, glaube ich, Patriotische Jugend ist im Spiel. Das ist, glaube ich, aber jetzt noch nicht durch, wird dann da quasi entschieden. Ich glaube, da wird es nochmal sehr, sehr spannend, die Frage, wie geht man dann mit der identitären Bewegung um, beziehungsweise mit Mitgliedern oder vielleicht auch Menschen, die Führungspositionen übernehmen werden in dieser Jugendorganisation, die wahrscheinlich mit an Sicherheit wahrscheinlich angrenzender Wahrscheinlichkeit Kontakte zur identitären Bewegung hatten haben oder vielleicht sogar mal bei ihnen aktiv waren. Nicht zuletzt Jean-Pascal Hom, der ja gehandelt wird als neuer Vorsitzender dieser patriotischen Jugend, also der Jugendorganisation der AfD. Was total wild ist, weil die AfD sich selber von dem schon öfters distanziert hat. Der war denen viel zu extrem. Da gab es etliche Fälle und jetzt wird er da als Vorsitzender gehandelt. Es erschließt sich mir alles nicht, was die AfD da macht. Es ist insbesondere keine Liberalisierung oder was auch immer der AfD, wenn man sich das anschaut. Vor allem, sie lösen ja irgendwie diese Gruppe auf, um irgendwie mehr Kontrolle zu haben, vielleicht ja auch, weil sie Angst haben vor irgendwie Repressionen, wenn da radikale Köpfe sind, über die sie keine Kontrolle haben. Und jetzt die Entwicklung, wie das geht, scheint mir eher so, als hätten sie da jetzt kein Problem mit, dass da auch Radikale dabei sind. Jean-Pascal Hom sagt der Verfassungsschutz, er sei auch bei der identitären Bewegung aktiv gewesen. Also das bleibt spannend. Ich finde, man kann auch noch mal jetzt darauf gucken, ob und warum denn in Deutschland diese identitäre Bewegung wirklich wiederkommt. Mal abgesehen jetzt von dem Sommerinterview-Stören, also von dieser Sommerinterview-Störung bei Markus Söder. Ich glaube, ja, man hört wieder mehr, wenn man so ein bisschen die Szene beobachtet. Es gab zum Beispiel im Mai auch ein Sommerfest und das war nicht in Halle, sondern in Baden-Württemberg im schwäbischen Senden. Da war ein Sommerfest im Mai der identitären Bewegung zum Beispiel. Da war dann auch Maximilian Krah beispielsweise. Es waren ein paar AfD-Politiker da. Und da war unter anderem auch ein Aktivist der identitären Bewegung, auf den man vielleicht nochmal einen Blick legen sollte. Bei X heißt er Arminius. Und dieser Akteur, der war auch am Sonntag vom Reichstag, um das Interview zu stören von Markus Söder. Und der ist ziemlich erfolgreich, eigentlich schon seit längerer Zeit bei X. Ich beobachte das, der wird mir auch immer wieder in meinen Feed gespült. Der macht nämlich so ein bisschen, der ist ein bisschen lustig. Also der macht tatsächlich Gags auch und sein Account, da schreibt er auch drunter, das sei irgendwie Ernst und Satire. Der wirkt locker so, der ist auch selbstironisch und der hat knapp 16.000, 17.000 Abonnenten bei X und funktioniert da ganz gut. Letztens hat dieser Paul Klemm, also dieser kleine Reporter von Kompakt Magazin, der immer diese Reportagen macht, ein Foto gepostet zum Beispiel mit diesem Arminius und Ricarda Lang aus dem Bundestag, weil sie die quasi wahrscheinlich so geprankt haben, so ey, können wir ein Selfie machen? Und sie wusste nicht, wer das ist, hat er ja auch mit Julia Klöckner gemacht. Genau, und der hat zum Beispiel auch nach dem Sommerinterview, also dieser Arminius, gepostet, wie Söder schaut, wenn du viel zu spät kommst, um sein Interview zu stören. Und dann ist da so ein Bild, wie Söder so ein bisschen irritiert guckt. Also er macht sich da ja sogar so ein bisschen über sich selber lustig, dass sie da irgendwie zu spät gekommen sind. Ja, genau, ich glaube, er ist auf jeden Fall eine Führungsfigur und auch eine Identifikationsfigur innerhalb dieser neuen identitären Bewegung. Und ein anderer, auf den man natürlich jetzt allein wegen seiner Funktion gucken kann, ist Maximilian Merkel. Er ist der neue Bundessprecher, so nennen sie das, der identitären Bewegung in Deutschland. Er ist gebürtiger Augsburger und ich glaube 28 und anscheinend laut Augsburger Allgemein studierter Mediziner. Und ich glaube, da gab es jetzt vielleicht einmal mal so einen neuen frischen Wind, der da vielleicht so ein bisschen motiviert hat, die Aktivisten in Deutschland da jetzt wieder mehr zu machen.
Ja, und wo du jetzt gerade schon mal beim Thema X, Twitter, wie auch immer bist, können wir da gleich nochmal bei bleiben. Denn neben den neuen Kadern, die du jetzt angesprochen hast, gibt es natürlich auch immer noch die altbekannten. Bester oder bekanntester ist und bleibt weiterhin Martin Sellner. Und der hat jetzt etwas gemacht, was sich so ein bisschen einordnen lässt in eine Strategie, die wir vor allem aus den Vereinigten Staaten, aus dem Rahmen der MAGA-Bewegung kennen. Und zwar hat man sich jetzt gedacht, alles klar, wir machen einfach mal eine Kampagne gegen Milram. Milram, die große Molkerei, die jetzt tatsächlich mit einer Art Shitstorm durch Rechte, durch Identitäre und eben auch durch Martin Sellner leben muss. Und Martin Sellner beklagt dann nämlich eine anti-weiße Propaganda auf Käseverpackung bei X. Das ist so ein bisschen das, was wir gerade erleben, dass eben auf X viel passiert. Das ist so ein bisschen das, was ja man in so einer Bubble, glaube ich, hat. Also man muss schon da relativ aktiv sein, um vieles mitzubekommen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese Milram-Geschichte ist tatsächlich etwas, was funktionieren oder zu funktionieren scheint, weil es eben so ein bisschen auf der Agenda läuft, wie wir das eben aus den Vereinigten Staaten können, wo das Ganze noch mal ein bisschen besser funktioniert. In den Vereinigten Staaten gab es solchen Aufschrei eben auch, als man, als Beispiel vielleicht, da gab es eine Werbung für ein Lightbier mit einer transgeschlechtlichen Influencerin. Der Absatz des Produktes ist dann um 25% wohl zurückgegangen. Und das ist so ein bisschen das, was man jetzt auch in Deutschland versucht, was die identitäre Bewegung hier versucht mit aufzunehmen, dass man eben ja so ein bisschen wegkommt von dem Duktus auf der Straße. Wie gesagt, die Idee ist wahrscheinlich so ein bisschen, okay, wir müssen versuchen, in Anführungsstrichen, diesen Diskurs noch mehr in unsere Richtung zu lenken. Und jetzt reicht es eben schon aus, dass Milram auf den Verpackungen von Käse mit Malereien wirbt, die Menschen eben auch mit andere als weiße Hautfarbe zeigen. Und das hat gereicht, um eben jetzt Milram diesem Shitstorm auszusetzen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo der Fokus auch weiter drauf liegen wird. Natürlich, wir haben es jetzt nochmal gesehen, es waren 500 Leute in Wien, aber das ist, glaube ich, nicht das Ziel der Identitären. 500 sind zwar, oder höchstens 500 sind zwar schön und gut, aber mein Gefühl ist so ein bisschen, dass sie mehr und mehr wieder oder vor allem auch im Internet aktiv bleiben, auf den ganzen Social-Media-Plattformen, weil sie da natürlich viele Leute oder deutlich mehr Leute erreichen können als auf diesen Demonstrationen. Diese Demonstrationen, auch die in Berlin, werden natürlich genutzt, um schöne Bilder zu generieren. Aber ich glaube, der Fokus liegt darauf, dass man eben vor allem online einen Aufschrei erzeugen möchte mit den unterschiedlichsten Themen, weil das eben in den Vereinigten Staaten so gut funktioniert hat. Und genau das möchte man jetzt eben auch für Deutschland eben oder für Europa, ist ja nicht nur für Deutschland. Die Milram gibt es, glaube ich, auch in anderen Ländern als nur in Deutschland. Und das möchte man, glaube ich, tatsächlich versuchen, da so ein bisschen wieder den Fokus drauf zu legen. Das heißt, Politik im Internet zu machen und, wie es dann hier gesagt wird, einen viralen Aufschrei gegen bestimmte Firmen auszulösen.
Wir stehen für eine neue Generation. Kein System kann unseren Willen ersticken. Eine Idee, deren Zeit gekommen ist, ist nicht aufzuhalten. Remigration. Das schreibt die Identitäre Bewegung in ihrem Post, auf dem sie die Fotos teilt von ihrer Aktion bei Markus Söder. Und ich finde, das trifft ganz gut die Erzählung, die sie auch in die Welt schreien wollen. Und zwar diese Idee der Remigration, also ich spreche das jetzt an, weil du ja sagst, sie versuchen online da vor allem auch viel zu machen und ich sehe das ähnlich. Und ihre Erzählung, die sie da machen, und das machen sie ja auch ganz geschickt und das entspricht ja auch dieser kulturellen Hegemonie von Gramsci, die er so prägt. Sie erzählen eigentlich, das Konzept der Remigration ist was, was eine Idee, die viele Leute glauben, viele junge Leute glauben würden, vielleicht ja sogar vermeintlich eine Mehrheit glauben würde, und das sei irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Und sie nutzen natürlich jede Gelegenheit, um quasi das zu befeuern, sei es Übergriffe von Migranten, die Freibad-Debatte, großes Thema, da haben die Schwaben, waren tatsächlich lange Zeit die aktivsten meiner Wahrnehmung nach, also die nennen sich Wackre Schwaben, das ist ein, ich sag mal, ein Ableger der identitären Bewegung, vielleicht auch nicht das, nicht von ungefähr, dass das Sommerfest jetzt in Baden-Württemberg war, die haben sich, ich glaube, das war sogar letztes Jahr schon, auf Freibäder gestellt mit Remigration, weil sie diese Debatten. Wenn dann natürlich ein Freibad, ich glaube in NRW, ein Foto, so ein Warnschild veröffentlicht, nachdem es in diesem Freibad Übergriffe gab, dass man das nicht tun sollte, und dann fast eine rothaarige weiße Frau einem migrantischen Kind an den Hintern. Das ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen. Das können sie natürlich dann perfekt ausschlachten. Und ja, genau, es wird einfach jede Gelegenheit wird mitgenommen, um genau diese Erzählung voranzutreiben, dass ja eigentlich die meisten Menschen meinen, Remigration sei der einzige Ausweg, nur die Politik dagegen arbeiten würde.
Ja, wobei ich sagen würde, wenn du jetzt sagst, nur die Politik würde dagegen arbeiten, wenn man sich das den X-Account von der identitären Bewegung anschaut, dann stellen die das Ganze ja auch so dar, dass im Rahmen dieses Sommerinterviews ja auch die Öffentlich-Rechtlichen, also auch wieder dieser klassische Duktus, da quasi das Interview sofort abgebrochen hätten, als klar geworden ist, dass eben die Identitären dort jetzt aufgetaucht sind, was einem Anschein nach ja Quatsch ist, weil wir wissen, diese Interviews gehen ungefähr eine halbe Stunde und es war halt zu Ende und man hat eben im Rahmen dieses Interviews nichts davon gehört, was damit reinspielt. Was ich aber spannend finde, weil das nochmal so ein bisschen auch zeigt, wohin die oder wohin man sich entwickelt. Auf dem einen Banner der identitären Bewegung stand ja stärkste Kraft im Land und genau. Bald stärkste Kraft bei X ist jetzt was anderes, das ist jetzt der Twitter-Post dazu, aber stärkste Kraft im Land. Was heißt das eigentlich? Stärkste Kraft im Land bezieht sich, ich würde vermuten, das bezieht sich hier doch auch auf die Umfrageergebnisse, die wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Was passiert oder wen würden Sie bei der nächsten Bundestagswahl wählen? Und da haben wir tatsächlich Entwicklungen in Richtungen, die nicht unbedingt schön sind. Es gab immer mal wieder so Ausreißer, aber die aktuellste Umfrage von INSA sieht CDU, CSU und AfD jeweils bei 25%. Eine Forsa-Umfrage vom 19.8. sah die AfD sogar stärker als die CDU-CSU. Und ich würde mal stark davon ausgehen, dass genau darauf sich die Identitären auch beziehen, dass sie sich also schon auf einer Ebene mit der AfD befinden, wenn sie sagen, wir sind stärkste Kraft. Das soll natürlich ausdrücken, dass da eben eine gewisse Verbindung besteht. Über die haben wir auch schon länger gesprochen. Dass eben ja Begriffe Einzug gehalten haben in die AfD, dass es eben Überschneidungen gibt bei AfD-Mitarbeitern, hast du ja eben auch schon angesprochen. Und was auch damit reinspielt, die IB, und das muss man ihr ja zugestehen, ist, was so die Medienarbeit angeht, also wie sie Videos produzieren und so weiter und so fort, schon ziemlich gut. Und es ist wohl auch so, dass ehemalige Identitäre, die eben in dieser Videoabteilung mitgearbeitet haben, auch mittlerweile für die AfD, aber auch für die FPÖ, also immer diese beiden Parteien so ein bisschen vergleichend sehen, dass da eben auch schon für die gearbeitet wird.
Ja, Sven, spannende Theorie, dass sie mit der stärksten Kraft vielleicht auch insgeheim, oder nicht nur insgeheim, vielleicht auch doppeldeutig die AfD meinen. Dafür spricht ja auch, dass der eine Banner war stärkste Kraft und dann haben sie unten drunter einen Banner gehabt, da stand drauf, uns übertönt ihr nicht. Sprich, sie ja wahrscheinlich auf das Sommerinterview mit Alice Weidel ansprechen, die ja tatsächlich in a way übertönt wurde von dem Zentrum für politische Schönheit mit diesem Lautsprecherwagen Und wenn sie dann sagen, uns übertönt ihr nicht, kann man ja schon so interpretieren, dass sie damit auch die AfD meinen, die ja versucht wurde, in dem Sommerinterview zu übertönen. Auf jeden Fall. Nur genau jetzt sind wir ja dann auch an dem perfekten Punkt, mal darüber zu reden, was diese Verbindungen oder vermeintlichen Verbindungen von der identitären Bewegung zur AfD in Zukunft für die AfD bedeuten, beziehungsweise wie die AfD Stand jetzt damit umgeht, weil es war ja lange ruhig um die identitäre Bewegung geworden. Das heißt, lange musste sich die AfD auch nicht, wie vor Jahren, als es ein großes Thema war, musste die AfD sich ja auch nicht mehr damit befassen. Wir haben es ja schon, ich habe es schon angedeutet, die AfD hatte damals einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der identitären Bewegung beschlossen. Sprich, eigentlich darf man nicht gleichzeitig Mitglied der identitären Bewegung und der AfD sein. Man wollte sich davon abgrenzen. Man wollte quasi ja mit dieser kontaminierten Gruppe, um Götz Kubitscheks Worte zu benutzen, nichts zu tun haben. Dann war es, sagen wir mal, jahrelang egal. So, die Verbindungen waren offensichtlich, die waren da, personell, ideologisch, wie auch immer, aber es war egal, es hat irgendwie keinen mehr interessiert, weil die identitäre Bewegung keinen mehr interessiert hat. Und jetzt ist es schon wieder Maximilian Krah, der hier, ich sag mal, den Finger in die Wunde legt und plötzlich irgendwie Dinge tut, die man von ihm nicht erwartet hätte, genauso wie er jetzt plötzlich den Begriff der Remigration abräumt, sagt Maximilian Krah jetzt, wir müssen unsere Verbindungen zur identitären Bewegung kappen. Und das ist spannend, weil er war sogar auf diesem Sommerfest und da in Schwaben, was ich erzählt habe, und da erzählt er genau auch der identitären Bewegung so, ihr müsst euch jetzt zusammenreißen. Er spricht da das, was wir auch schon besprochen haben, an, dass es eine dumme Aktion gewesen war, dass die da versucht haben, zu dieser Remigrationskonferenz nach Mailand auszureisen. Da war übrigens unser Arminius wohl auch mit beteiligt. Das erzählt da Maximilian Krah denen. Und dann wenig später, das hat auch Korrektiv mal wieder jetzt gehabt, da gibt es ja wohl so eine Hassliebe zwischen Maximilian Krah und Korrektiv, was ja auch für Unmut gesorgt hat in Teilen der AfD oder des rechtsextremen Vorfelds der AfD, des neurechten Vorfelds der AfD. Auf jeden Fall hat Maximilian Krah vor AfD-Abgeordneten gesagt, wir müssen aufpassen und unsere Verbindungen zur identitären Bewegungen kappen, weil er der Meinung ist, dass ein offizielles Verbot der identitären Bewegung kurz bevorstehen würde. Alexander Dobrindt würde kurz davor sein, eben quasi dieses Verbot auszusprechen. Er bezieht sich da auch auf das Urteil gegen Kompakt, weil auch wenn Kompakt quasi nicht verboten wurde, hat das Gericht festgestellt, dass beispielsweise in dem Kontext, das ist ein bisschen kompliziert, aber in dem Kontext gesagt, ja, so Dinge wie zum Beispiel Martin Sellners Remigrationskonzept und so weiter, das ist verfassungsfeindlich, nur es reicht nicht aus bei Kompakt, weil das nicht genug ist, um das Kompakt zu verbieten. Allerdings hat sich Maximilian gerade das angeguckt, dieses Urteil, und gesagt, so, sie sagen quasi diese Ideologie der identitären Bewegung, Martin Sellner und so, wenn man diese Verbindungen, die können gefährlich werden, weil das verfassungsfeindlich ist und deswegen solle man die Verbindung zur identitären Bewegung kappen. Das sagt jetzt Maximilian Krah, der ja offensichtlich gerade den Film fährt, die AfD davor zu schützen, rechtliche Probleme zu bekommen. Und deswegen ist das jetzt quasi die neue Linie, die versucht wird, von Maximilian Krah durchzusetzen. Ich sag mal, von den wirklich wichtigen Leuten in der AfD hört man dazu natürlich wenig. Wäre auch dumm, wenn sie sich dazu äußern. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass diese Debatte jetzt wieder an Fahrt aufnimmt. Einerseits, weil die identitäre Bewegung vielleicht wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Andererseits, weil ja eine neu zu gründende Jugendorganisation der AfD im Raum steht. Und ja, wie ich schon gesagt habe, dass da ja natürlich wieder personelle Überschneidungen geben könnte.
Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben es in Frankreich schon gesehen. In Frankreich ist die Generation Identitaire verboten worden. Und es scheint ganz so zu sein, dass die deutschen Behörden eben, ja, wie du es schon gesagt hast, ausführlicher wohl über ein Verbot des Vereins Identitäre Bewegung, muss man ja sagen, die Identitäre Bewegung ist ein Verein, dass der verboten werden soll. Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Und du hast es auch schon gesagt, beim Kompakt-Magazin haben wir es schon gesehen, da ist das Verbot an sich ja wieder zurückgenommen worden. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich ein Punkt. Und in der AfD scheint man ja auch so ein bisschen Angst davor zu haben, dass sich selbst Martin Sellner eben genötigt sah, laut Tagesspiegel, der AfD wohl geraten hat, dass man nicht in Panik verfallen solle. Und laut Tagesspiegel hat er der Partei wohl auch geraten, man solle doch nach einer Machtübernahme einfach mal ausprobieren, welche Maßnahmen von den Gerichten noch akzeptiert würden. Das ist ein bisschen das, was Martin Sellner da wohl gesagt hat. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, was Maximilian Krah zum Thema Remigration gesagt hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also in der AfD hat man, glaube ich, schon die Sorge davor, was ein Verbotsverfahren eben bringen könnte. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie sinnvoll es am Ende ist oder eben auch nicht. Aber die Sorge ist da. Und natürlich, wenn jetzt die identitäre Bewegung tatsächlich verboten werden sollte, hat man natürlich in der AfD auch ein Problem, weil, auch das haben wir schon gesagt, gibt es eben Überschneidungen zwischen AfD und Kadern der identitären Bewegung. Auch darauf weist der Tagesspiegel hin. Der Tagesspiegel hat wohl eine Liste, eine AfD-interne Liste mit Mitarbeitern von Bundestagsabgeordneten. Und da sind wohl laut Tagesspiegel zahlreiche einschlägig bekannte, teils wegen Gewalttaten verurteilte Identitäre drauf zu finden. Wer genau das ist, steht jetzt leider nicht, aber da gibt es ja auch Recherchen zu, die schon ein bisschen älter sind, über die Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten. Das könnte also tatsächlich nochmal zu einem Problem führen. Ist also etwas, was ja damit reinfällt, und diese Verbote können natürlich dann doch schon eine gewisse Zukunftsmusik sein. Auf Anfrage des Tagesspiegels hat sich jetzt das Innenministerium logischerweise nicht weiter dazu geäußert. In den letzten Monaten haben wir aber gesehen, dass ja doch relativ viele rechte Vereine verboten worden sind. Inwieweit Alexander Dobrindt das jetzt auch als Innenminister fortsetzen wird, was wir unter seiner Vorgängerin Nancy Faeser schon gesehen haben, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Aber dass bestimmte Sachen damit reinfallen, ist nicht schlecht. Und jetzt, wo ich da so drüber spreche, fällt mir noch ein Punkt ein, der da, glaube ich, auch mit bedacht werden sollte. Sollte es tatsächlich zu einem Verbot kommen, wird die identitäre Bewegung das sehr stark für sich nutzen können. Denn was war passiert? Am Sonntag hat man eben gegen die CSU protestiert, oder während des CSU-Sommerinterviews. Sollte jetzt die identitäre Bewegung vom CSU-Innenminister verboten werden, dann kann man da natürlich gleich wieder in Anführungsstrichen Verschwörungstheorien aufmachen. Das Gleiche ist nämlich auch in den Niederlanden passiert. Dort haben die Mitglieder jetzt, nachdem ihr Kader festgenommen worden ist, von einem Deep State gesprochen. Auch das kennen wir aus den Vereinigten Staaten. Und ich könnte mir vorstellen, dass, sollte es hier zu einem Verbot der identitären Bewegung kommen, dass man das natürlich dann auch nochmal ausschlachten wird auf den Plattformen, dass man eben sagt, hier, weil wir gegen die protestiert haben, haben sie uns jetzt verboten, etc. pp. Könnte ich mir vorstellen, ob es so kommt, keine Ahnung. Aber ich würde nicht ausschließen, dass das auch mit zur Kommunikationsstrategie der identitären Bewegung gehören könnte.
Klar, die Frage ist natürlich, was sie dann noch kommunizieren können, ohne festgenommen zu werden oder Repression zu bekommen. Ich möchte aber nochmal kurz auf die AfD zurückkommen, beziehungsweise nochmal analysieren, dass ich der Meinung bin, dass für die AfD aber nicht nur vielleicht ein Verbot der identitären Bewegung zum Problem wird, sondern vor allem ist für die AfD ja natürlich dieses grundsätzliche Dilemma ein Problem. Man überlegt dann vielleicht, die Verbindungen zu kappen zur identitären Bewegung, sich davon zu distanzieren, weil man eben Angst hat vor staatlicher Repression, vor Parteiverbot, wie auch immer, vielleicht ja auch vor schlechter Presse und Wählern, denen das irgendwie zu extrem ist. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das Problem gibt es für die AfD gar nicht mehr, ist den Leuten irgendwie mittlerweile egal. Aber sie haben ja dieses Dilemma, dass wenn sie sich von der AfD, von der identitären Bewegung distanzieren oder von Martin Sellner distanzieren, sie natürlich Gefahr laufen, innerparteiliche Flügelkämpfe aufbrechen zu lassen, die sie nicht haben wollen. Und das ist ja im Kleinen schon passiert, weil, was war das, vor ein, zwei Monaten hat ein Gerücht die Runde gemacht, dass die AfD ein Sellner-Verbot erlassen hätte. Das hat Jürgen Elsässer in die Welt geblasen. Die Wahrheit war dahinter, dass nur in einer Schalte darüber geredet wurde, dass es da vielleicht Probleme geben könnte. So, ne, wo wir gerade besprochen haben, gibt es ja Probleme. Und was ist passiert? Es gab direkt so eine Solidaritätswelle mit Martin Sellner aus der AfD. Da wurden dann Kacheln geteilt in den sozialen Medien. Da stand dann Solidarität mit dem rechten Vorfeld. Wer sich distanziert, verliert. Wir lassen uns nicht spalten. Genau, also das zeigt einfach, für die AfD ist das ein Risiko. Das ist dieses Problem, worüber wir ja schon länger oder immer wieder reden, was Alice Weidel ja in den letzten Jahren ganz gut balanciert, aber dass sie immer Gefahr läuft, wenn sie irgendwie sich distanzieren von den ganz rechten Kreisen, von dem ganz rechten Vorfeld, von den ganz rechten Unterstützern, sie immer Gefahr laufen, dass es innerparteilich für sehr viel Unmut sorgt. Auf der anderen Seite müssen sie es eben manchmal tun, sei es wegen staatlicher Repression oder aus kommunikativen Gründen.
Ja, das ist natürlich, wie gesagt, dieser Hintergrund, über den wir schon gesprochen haben. Wie geht die AfD damit um? Ich würde immer noch so ein bisschen da auch mit in den Fokus nehmen, dass wahrscheinlich da so ein bisschen unterschieden wird zwischen dem öffentlichen Aspekt und dem, was im Hintergrund passiert. Man darf ja nicht vergessen, dass, wir erinnern uns alle, der Aufschrei vor knapp, das ist jetzt schon anderthalb Jahre ist es her, als Martin Sellner eben dort bei diesem Remigrationstreffen eben selbst mit dabei war. Und also das, worauf die Korrektivrecherchen damals hingewiesen haben, in deren Folge es dann ja diese großen Demonstrationen gab. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Aber ich glaube, das ist dann vor allem so diese Wirkung nach außen, die man haben möchte. Weil natürlich die Frage mit der Remigration mit dem Verbot natürlich da auf die eine oder andere Weise mit reinspielen könnte. Wenn man das groß betrachtet, dann weiß ich halt nicht, ja, wie das in Anführungsstrichen weitergehen soll. Ich meine, im Endeffekt, wenn der Verein verboten wird, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau den Blick, wie stark die identitäre Bewegung noch in Frankreich ist, jetzt nachdem die Génération Identitaire eben verboten worden ist. Aber was wir ja dennoch sehen, ist, dass der Front National, das Rassemblement National in Frankreich ja mittlerweile auch stärkste Kraft ist und wir es ja im Endeffekt in Österreich auch sehen, ganz unabhängig von der identitären Bewegung, beziehungsweise dort, wo die identitäre Bewegung mal eine wichtige Rolle gespielt hat, sind mittlerweile die rechten Parteien tonangebend. In Frankreich, wie gesagt, der Rassemblement National, in Österreich die FPÖ, die eben schon eine wichtige Rolle spielt. Und man muss im Endeffekt auch dazu sagen, dass das Verbot der Identitären in Frankreich oder dieser größten Gruppe der Identitären in Frankreich hat ja nicht dazu geführt, dass der Rassemblement National an Einfluss oder an Zustimmung verliert. Das heißt, ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass diese ganze Entwicklung, auch wenn die Identitären jetzt verboten werden, dass die AfD da nicht groß drunter leiden wird, auch wenn es Überschneidungen gibt. Ich meine, es ist ja alles schon öffentlich gemacht worden, wer da wo, wie, welche Rolle spielt. Und am Ende wird es in meinen Augen der AfD wahrscheinlich nicht groß schaden, weil wir mittlerweile in einer Entwicklung sind, um jetzt vielleicht auch nochmal, weil wir das ja auch öfter schon machen, darüber sprechen, welche Probleme haben wir eigentlich. Und die AfD wird ja mittlerweile zum einen von Menschen, die sich eben als rechts sehen, wahrgenommen, aber ja mittlerweile auch mehr und mehr von Menschen, die dann doch wieder wirklich unzufrieden sind. Also sie wird auch in Teilen schon als Form des Protestes wieder genutzt. Meiner Vermutung nach eben auch, weil ja, wir im Endeffekt das gleiche Problem haben, wie wir es bei der Ampel haben oder hatten, dass die Regierungskoalition, statt sich zumindest augenscheinlich um die Probleme zu kümmern, sich im Klein-Klein verliert, eben in Diskussionen um die Richterwahl etc. pp. Das ist, glaube ich, so ein Phänomen. Und wie gesagt, nochmal, auch da ist es so, die Union ist ja, wenn man es so möchte, auf einen rechten, in Anführungsstrichen, Shitstorm aufgesprungen. Ähnlich wie jetzt bei Milram funktioniert dieser diese Online-Variante doch mehr und mehr und der Druck, der eben aus den sozialen Netzwerken oder aus dem Online-Raum auf Politiker wirkt, der scheint größer zu werden. Und ich glaube, deshalb nutzt man das eben auch stärker. Und die Frage ist natürlich, die Entwicklung, die wir jetzt haben, wohin führt das? Auch jetzt, wenn wir mal auf den Herbst blicken, auf, wie gesagt, das Thema, was ich am Anfang schon angesprochen habe, die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Welchen Einfluss wird die AfD dort haben? Wird sie dort mehrheitlich stärkste Kraft oder können die Union, vor allem die Union, muss man für Nordrhein-Westfalen ja auch sagen, kann sie dort noch gegen die AfD bestehen? Das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, schon im Fokus liegen wird.
CDU.
Was mit der CDU?
Das ist nicht die Union in Nordrhein-Westfalen.
Hä?
Naja, die CSU wird nicht in Nordrhein-Westfalen gewählt.
Ja, okay. Ja, du weißt, worauf ich hinaus wollte. Also die CDU in Nordrhein-Westfalen ist natürlich beliebt, auch weil dort eben Hendrik Wüst Ministerpräsident ist und dort eigentlich relativ große Beliebtheitswerte hat. Die SPD, die ja eigentlich NRW mal als Stammland hatte, sieht dort aktuell wenig Positives. Aber wie gesagt, das Thema Kommunalwahl in NRW wird noch Thema bei uns sein. Deswegen zurück zu dem ganzen Aspekt. Meine Vermutung ist, auch wenn die Identitären verboten werden sollten, wird es der AfD am Ende nicht schaden. Beispiele aus Frankreich und Österreich zeigen eben genau das, dass, oder vor allem aus Frankreich, dass es nicht zu Problemen wird.
Wir kommen jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber ich finde, mit Blick auf die CDU oder die Union, die hat natürlich jetzt ein ganz, ganz großes strategisches Problem, was die AfD munter ausschlachtet und das entsprechende Vorfeld mit, und zwar die Friedrich Merz und die Union hat halt einen, ich nenne es mal, konservativen Politikwechsel versprochen, aber hat keinen, mit dem sie die Macht, hat keinen Koalitionspartner, mit dem die Union das machen kann. Sprich, alle anderen Parteien bis auf die AfD, die im Bundestag vertreten sind, sind ja eher linke Parteien. Und wie kann Friedrich Merz, schafft es nicht, aus diesem Dilemma rauszukommen, dass er eine Politik versprochen hat, die er mit der SPD nicht machen kann.
Ja, und jetzt hat er natürlich versucht, auf einem Landesparteitag in Niedersachsen die SPD nochmal dazu zu motivieren, wie hat das gesagt, migrationskritisch zu werden und industriefreundlich. Und das kann natürlich gar nicht funktionieren. Und vor allem, wenn wir uns jetzt nochmal die Debatten der letzten Monate anschauen, dass man ja gerade jetzt nochmal im Rahmen der Richterwahl das freie Mandat und die Gewissensfreiheit der Abgeordneten stärker angesprochen hat. Da steht die Union jetzt nochmal vor einem größeren Dilemma, weil natürlich auch das damit reinspielt. Sie selbst berufen sich jetzt also auf das Gewissens oder die Gewissensfreiheit der Abgeordneten und fordern jetzt aber von Abgeordneten der SPD, nicht ihrem Gewissen zu folgen. Man kann ja davon ausgehen, dass der Großteil der SPD-Abgeordneten schon eher migrationsfreundlich ist. Das heißt, das wird ein Riesenproblem auch im Herbst werden, auch mit Blick auf die anstehenden Entwicklungen, Thema Sozialstaat. Wir erleben jetzt ja auch schon Debatten darüber, wie kriegen wir dieses Geld, was im Haushalt fehlt, rein. Kürzungen beim Bürgergeld, also im Endeffekt auch da ja wieder ein großer populistischer Ansatz, der damit reinfällt. Dieser Anspruch dessen, was du gerade gesagt hast, dass Merz eine konservative Umstellung haben möchte, vielleicht auch nochmal ganz weit zurückgedacht. Alexander Dobrindt hat ja auch mal einen Text, was in der Welt, über Konservatismus geschrieben. Ich glaube, kann auch in der FAZ gewesen sein, auf jeden Fall ist das auch schon eine Weile her. Das wird aber die Union natürlich nicht erreichen können, weil du hast es gesagt, es gibt eigentlich neben der Union nur linke Parteien, mit denen sie zusammenarbeiten können, weil ja die Zusammenarbeit mit der AfD quasi ausgeschlossen ist.
Das darf man nur nicht so laut sagen.
Ja, aber.
Weil was wäre die Konsequenz?
Eine Zusammenarbeit mit der AfD.
So.
Und das wird es nicht geben, das stimmt. Zumindest, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, du hast da immer sehr stark, in Anführungsstrichen, zu Friedrich Merz gehalten. Ich habe es ein bisschen anders gesehen, aber.
Das hört sich komisch an.
Ja, deswegen musste ich auch kurz nachdenken, wie ich es formuliere. Nein, aber du hast es ja im Endeffekt schon so gesagt, dass Friedrich Merz nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten wird, dass das ein Fehler war. Es war ein dummer Fehler, Aber natürlich ist das jetzt etwas, was man eben sieht und was man eben auch nicht vergessen darf, wo wir ja immer drauf gucken. Die Bundesregierung ist natürlich nur ein Teil. Das heißt, Friedrich Merz und Lars Klingbeil als Duo mögen zwar funktionieren, aber das ist etwas, was ja man vielleicht auch mal stärker in den Blick nehmen könnte, dass viele der neu gewählten Abgeordneten im Bundestag, gerade der jüngeren CDU, muss man hier wahrscheinlich sagen, Abgeordneten, ja deutlich konservativer sind, als das in den letzten Bundestagen der Fall war. Zumindest so die Einschätzung. Und das kann natürlich auch nochmal zu Problemen führen, dass wir eben teils doch, ich sag mal in Anführungsstrichen, rechtere oder deutlich konservativere CDU-Abgeordnete haben, die eben nicht mehr das machen, was früher gemacht wurde, nämlich ein Kanzlerwahlverein zu sein, sondern die eben tatsächlich wohl, und das zeigt wie gesagt auch die Richterwahl, mehr und mehr versuchen wollen, etwas durchzubringen, nämlich das, was Friedrich Merz versprochen hat, das Konservative. Aber das wird eben nicht funktionieren mit einer SPD, die sich natürlich immer noch, und das sieht man ja auch an dem, was der Fraktionsvorsitzende Mirsch immer macht, sehr stark auf dieser Richterwahl beharren und auf dem Problem, was dahinter steckt. Das ist natürlich auch die Frage, wer wird der neue Kandidat, was wird da alles passieren. Das sind aber auch alles Themen, die jetzt im Herbst anstehen. Und das wird aber natürlich auch immer wieder Wasser auf die Mühlen der AfD sein. Wir haben über das Strategiepapier gesprochen, was die AfD in der Fraktion besprochen hat mit dem Kulturkampf. Dieser Kulturkampf, der wird uns definitiv im kompletten Herbst, Winter verfolgen, weil natürlich die AfD das Ganze immer und immer für sich nutzen kann, weil die CDU natürlich immer nach links gucken muss, weil sie sonst keine Mehrheiten hat.
Ja, bevor wir uns jetzt noch weiter der Bundespolitik widmen. Wir neigen immer dazu, solche Einlassungen noch loszulassen. Nicht vergessen, das war eine Folge über die identitäre Bewegung. Ja, genau, bevor das jetzt noch, wir das noch vertiefen, würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Sven muss ja noch schneiden, deswegen hören wir jetzt auf. Und folgt uns bei Instagram, bewertet uns gut. Nur wenn ihr gut bewerten wollt bei Spotify oder bei Apple Podcast und erzählt allen euren Freunden von unserem tollen Podcast. Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.